Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Mamala Papp, dem Podcast für coole Mütter. Heute begrüße ich bei mir Kim. Sie ist 35 und stolze Mama von Matteo. 6 Monate ist er alt, das heißt, das Mama-Sein ist noch ganz frisch. Kim, kannst du dich noch erinnern, bevor du schwanger warst, wie du dir mal vorgestellt hast, wie es ist, Mutter zu sein?
Ich habe immer gedacht, ich bin eine Mama, die Latte Macchiato trinkend über die Rüttenscheider Straße läuft, mit schönsten Kleidern, einem lieben Kind und einfach die herrlichen Sonnenstrahlen genießt und sich freut, dass sie nicht mehr beruflich tätig ist. Aber das hat sich relativ schnell geändert in dem Moment, als Matteo auf der Welt war. Denn ich habe festgestellt, es sind ganz andere Dinge wichtig, die einem vorher gar nicht so in den Kopf gekommen sind.
Beschreib mal nochmal kurz, wie das war. Also als du Single warst, beziehungsweise ein Paar, also das Paarleben. Was war da für dich wichtig? Und vielleicht, was hast du dir vorgestellt, wenn ich mal Mutter werde, mache ich auf gar keinen Fall, weil das sehe ich bei den anderen und das gefällt mir gar nicht.
Paarzeit war mega wichtig. Mein Mann Marcel und ich sind totale Lebemenschen. Wir sind ganz viel gereist, wir haben viele Events besucht, wir sind Konzertgänger und haben einfach gerne die Zeit außerhalb unserer 4 Wände verbracht. Und wenn wir zu Hause waren, dann, wie man sich das klassisch vorstellt, ausgeschlafen, in Ruhe gefrühstückt, Netflix and Chill und einfach in den Tag hineingelebt. Wir sind beide berufstätig, das heißt, die Wochenenden waren eigentlich wirklich geprägt mit Zweisamkeit oder halt unterwegs. Und das hat sich natürlich extrem geändert, weil Matteo nicht gerade viel Rücksicht darauf nimmt, ob wir ausschlafen möchten oder ob wir vielleicht auf ein Konzert gehen wollen oder ob wir vielleicht Zweisamkeit haben wollen. Und das war tatsächlich die erste extreme Hürde, die ich gedanklich nehmen musste, dass mein eigenes Leben sich nun nicht mehr um mich dreht und um meinen Partner dreht und wir nicht überlegen, wie planen wir den nächsten Trip, sondern wie planen wir den nächsten Trip mit Matteo und was muss alles dabei sein und was muss ich alles mitnehmen, damit mein Kind versorgt ist und damit es dem gut geht. Und das war tatsächlich eine gedankliche Herausforderung, weil wir uns daran erstmal gewöhnen mussten. Ich glaube, die Vorstellungskraft fehlt einem auf lange Sicht, wenn man darüber nachdenkt, Mutter zu sein, ist die Realität tatsächlich eine ganz andere, weil die ganzen Eventualitäten, die auftauchen und die ganzen Momente, die stattfinden, von jetzt auf gleich so anders sein können. Man plant, man möchte gerne um 13 Uhr los. Und dann wird es 14.30 Uhr, weil dann auf einmal der große Hunger aufbricht, die Windel voll ist oder gegebenenfalls einfach nochmal Kuschelzeit eingeschoben werden muss, weil das Kind nicht bereit ist, dabei zu sein oder mitzukommen und den Tag nach einem Rhythmus zu gestalten.
Ich kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern. Und das war auch etwas, was ich gerade in der Anfangszeit super schwer fand, weil ich auch so ein Freigeist bin, ich gestalte mir alles gerne selber und bin da auch spontan, aber vor allem ist für mich wichtig, dass ich das alles in der Hand habe und mit einem Baby erstmal hast du ja gar nichts mehr so wirklich in der Hand. Ne? Das Leben zentriert sich anders, das kleine Menschlein ist jetzt wichtig im Mittelpunkt und diese Fremdbestimmtheit, also ich fand es krass.
Kann ich bestätigen, diese Fremdbestimmtheit finde ich auch krass und vor allen Dingen auch dieses Rausfinden, welche Bedürfnisse das Kind hat, also wir Erwachsenen oder auch Kinder, die bereits sprechen können, sind ja in der Lage zu äußern, was gerade vielleicht nicht gut ist. Aber ein kleines Baby in den ersten Monaten kann sich überhaupt gar nicht äußern, außer mit Geschrei. Und wenn man einfach komplett neu in dem Elterngame ist, versucht man natürlich auch super viele Dinge. Das stresst zusätzlich. Man wird vielleicht auch in der Partnerschaft anders miteinander, weil der eine weiß nicht, was er tun soll, der andere weiß nicht, was er tun soll. Dann steigt das Stresslevel und man ist total nervös und damit geht es auch nicht besser. Und man ist dadurch auch vielleicht ein bisschen sensibler, weil man nichts falsch machen möchte. Und gleichzeitig hat man trotzdem im Hinterkopf, oder hatte ich im Hinterkopf, es könnte jetzt auch einfach schön sein, mit einem Kaffee entspannt auf der Couch sitzen und eine Netflix-Doku zu gucken. Also dieses Fremdbestimmtheit und aber dann auch nicht zu wissen, wie man fremdbestimmt ist, weil man nicht weiß, was gerade das Bedürfnis ist, finde ich es doppelt schwierig.
Stimmt. Und ich glaube, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Ich meine, man stellt ja Fragen, wenn man schwanger ist. Man fragt Freundinnen, die schon Kinder haben und so. Und die sagen einem das ja auch. Ne? Ich erinnere mich auch, ja, Schlaf wird ganz neu definiert und so. Und ich habe immer gedacht, pff, ja gut, dann ist das halt ein bisschen weniger Schlaf. Aber das ist zum Beispiel auch was. Schlaf kann so schön sein, wenn man ihn ungestört haben kann, ne?
Finde ich es auch ein total interessanter Punkt mit dem Schlaf. Ich glaube, man kann sich nicht ausmalen, was Schlafmangel wirklich bedeutet. Und früher hat man Schlafmangel als Foltermethode eingesetzt. Und ich habe mich wirklich oft gefragt, naja, was macht das mit einem? Aber wenn du die 15. Nacht in Folge halbstündlich mit deinem Kind läufst, kuschelst, es trinken lässt oder sonstiges machst, hast du ab einem gewissen Punkt keine Kraft mehr. Mir ging das an den Osterfeiertagen so, da war Matteo ganz, ganz schlecht drauf und kam alle halbe Stunde, sowohl tags als auch nachts. Das hat körperlich so an mir gezerrt, dass jedes Mal, wenn er getrunken hat, ich mich danach übergeben musste. Also es hatte einfach eine extreme Belastung, dieses Aussaugen durchs Stillen und gleichzeitig dieser Schlafmangel, dass ich komplett flach lag über 3 Tage und ich da erstmal gemerkt habe, was mein Körper eigentlich leistet. Und dass der Geist, selbst wenn er dann auch mal eine Stunde, 2 geschlafen hat, trotzdem wach ist und sich denkt, oh Gott, ist mit meinem Kind alles in Ordnung, weil es schläft ja jetzt auf einmal gerade. Ne? Das ist, und das kann man sich einfach nicht vorstellen.
Du hast halt auch voll richtig gesagt, das weiß ich auch noch. Es ist ja nicht mal schlecht geschlafen, sondern man schläft anders als Mutter einfach. Ne? Ich habe immer ein Ohr wach, also ich höre immer alles, ich höre auch Geräusche irgendwie in der Wohnung anders, seitdem ich Mama geworden bin. Du hast diesen Tiefschlaf sehr selten und je länger der dir fehlt, desto dünnhäutiger wirst du ja. Und trotzdem musst du es ja irgendwie hinkriegen, einen schönen Tag für das Kind und für dich zu machen. Aber je weniger Schlaf du hast, desto dünnhäutiger wirst du, desto mehr Erholung brauchst du eigentlich. Was, wenn es dir so geht, also wenn die Nerven einfach mal blank liegen, was hilft dir dann?
Für alle die, die einen Partner haben, glaube ich, ist es extrem wichtig, den mit einzuspannen. Marcel, mein Mann, hilft mir extrem, indem er meistens eine gute Nacht hat. Er wird zwar wach, aber seine Hormone sind halt nicht so geprägt wie meine, sodass er dann relativ schnell wieder in den Schlaf findet. Das heißt, er ist von uns beiden der deutlich ausgeschlafenere morgens. Und er nimmt mir Matteo ab. Er geht entweder mit ihm in der Wohnung spazieren oder spielt mit ihm. Oder was wir auch eine Zeit lang gemacht haben, ist, dass er morgens mit ihm nach draußen gegangen ist, um direkt eine Runde zu laufen, damit er frischer bleibt und Matteo vielleicht nochmal in den Schlaf findet. Dann hatte ich eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden nochmal, wo ich komplett fest schlafen konnte, weil ich wusste, mein Kind ist in guten Händen, ich kann mich nochmal ausruhen und muss nicht auf die Uhr gucken, man nicht wieder parat sein muss. Und das war eine super Entlastung. Zudem besuchen wir Kurse. Wir gehen in PKIP, wir gehen zum Babytouren und da ist Matteo dann mit anderen Kindern zusammen. Und es ist für mich eine Entlastung und eine Entspannung, dann mit den Muttis darüber zu sprechen, ob es denen vielleicht genauso geht, was bei denen vielleicht gerade Thema ist und auch einfach zu hören, dass es normal ist und dass es völlig okay ist, dass ich kaputt bin, dass ich müde bin und dass ich keine Lust mehr habe. Und auch das äußere ich mal. Also ich bin auch tatsächlich jemand, der zu Matteo sagt, Mensch Matteo, du nervst mich gerade. Ne? Ich würde einfach nur gerne 5 Minuten mal auf der Couch sitzen. Und ich glaube auch, wenn man das äußert und wenn man das sagt, dass man vielleicht in dem Moment zu viel vom Kind hat, geht es in dem Moment auch besser, dass man es einfach äußern kann, ohne dafür verurteilt zu werden und dass man, dann ist es auch gut, ne? Dann hat man es einmal gesagt und dann freut man sich, wenn er im nächsten Moment das einen anlächelt und sagt, so nach dem Motto, okay Mama, ich verstehe dich, ich spiele jetzt mal kurz 5 Minuten für mich alleine. Und ja, das sind, glaube ich, so kleine Rezepte fürs Wohlbefinden. Plus, ganz wichtig, fand ich, wir haben uns so aufgeteilt, dass wir ab der 9. Woche von Matteo hat mein Mann einmal am Tag die Flasche gegeben mit abgepumpter Muttermilch und dadurch blieben mir schon relativ früh, also ab dem dritten Monat von Matteo, mal so 2 Stunden für mich und außerhalb. Ich habe mich mit meiner Freundin verabredet, ich bin zu meinen Eltern gefahren, habe mich da einfach mal auf die Couch gelegt und habe eine Runde geschlafen und wusste, okay, 2 Stunden habe ich jetzt für mich.
Das habe ich auch gemacht. Ich bin auch in der Anfangszeit manchmal einfach zu meinen Eltern gefahren, habe gesagt, hier ist das Baby, ich muss jetzt einfach schlafen. Und habe ich bei meiner Mama im Bett geschlafen. Und das war echt gut. Ich weiß, also wo man einfach weiß, das Kind ist in guten Händen und jetzt kann man einfach mal schlafen. Was du gerade angesprochen hast, mit anderen Müttern sich auszutauschen, das hat mir auch super viel geholfen am Anfang, weil klar, jedes Kind wurde geboren, es ist milliardenmal passiert schon auf der Welt und trotzdem gibt es Momente, da fühlt man sich total überfordert und allein und denkt, ich komme hier gerade nicht klar, ich weiß nicht, wie ich irgendwie alle Bedürfnisse erfüllen soll und dafür gibt es bestimmt keine Hilfe. Aber es hilft sofort, wenn man sich mit anderen Müttern austauscht, oder?
Ja, finde ich am Anfang auf jeden Fall und ab einem gewissen Punkt ist es Fluch und Segen zugleich, denn es bleibt einfach nicht aus, dass man nach solchen Gesprächen sich selber hinterfragt, seine Art mit dem Kind umzugehen hinterfragt, vielleicht seine Methodik hinterfragt und dass vielleicht auch Zweifel bleiben, weil man sich automatisch mit anderen vergleicht, die macht es so, die macht es so. Also das setzt mich manchmal auch ein bisschen unter Druck, dass ich denke, oh Gott, haben wir das jetzt richtig gemacht? Wir hatten tatsächlich erst gestern eine Situation, weil wir langsam mit Beikost starten, sitzt Matteo in seinem Hochstuhl. Und seit vorgestern drückt er sich etwas hoch. Und dann habe ich gestern in der Pekelrunde gefragt, ob das noch jemandem so geht. Und die erste Reaktion der Muttis war, oh, der kann doch noch gar nicht sitzen und du lässt ihn trotzdem im Hochstuhl sitzen. Und im nächsten Moment dachte ich, ach du je. Ich habe da im Pekel gesessen und dachte, oh Gott. Mein Kind sitzt jetzt seit 3 Wochen jeden Abend zum Abendbrei im Hochstuhl. Mindestens 10 Minuten. Was kriegt er jetzt? Hüftschaden, Arthrose, krummen Rücken, Skoliose. Was habe ich ihm jetzt angetan? Also so schön das auch ist zu hören, mein Kind kommt auch jede Nacht alle 1,5 Stunden. Ich stille auch noch mehr, als mir lieb wäre. Ist es dann aber auch bei manchen Themen echt schwierig, emotional zu verpacken, wenn es dann nicht entweder das ist, was man erwartet zu hören, oder wenn es tatsächlich was komplett anderes ist und gegebenenfalls sogar etwas Kritik. Und das muss ich für mich tatsächlich noch ein bisschen differenzieren. Ab wann kann ich mir einen gut gemeinten Ratschlag oder auch vielleicht eine Kritik anhören und ab wann muss ich vielleicht einfach auf meinen eigenen Menschenverstand und auf mein eigenes Gefühl meinem Kind gegenüber vertrauen, dass das richtig ist, was ich oder mein Mann oder wir beide in der Erziehung unseres Kindes oder in unserem Verhalten mit unserem Kind tun.
Wie erlebst du das jetzt gerade so in der Anfangszeit auch in den PKIP-Gruppen? Sind Mütter generell eher solidarisch oder kommt dann auch schon mal so ein Stich oder vielleicht empfindet man das als Stich oder eine Kritik, wobei es gar nicht so gemeint ist? Wie erlebst du das?
In meiner PKIP-Gruppe kann ich sagen, dass die Mütter meistens solidarisch sind. Trotzdem stellt sich oftmals erst nach der PKIP-Gruppe heraus, dass die Dinge auch tun, die beispielsweise ich jetzt angesprochen habe, was sie allerdings in der Gruppe nicht äußern. Gestriges Beispiel mit dem Hochstuhl sagte dann, als wir außerhalb der PKIP-Räume waren, eine Mutti zu mir, ja, ich lasse die Valentina auch immer im Sportsitz gerade sitzen für den Kinderwagen. Also es ist tatsächlich dann eigentlich für mich kein Unterschied, ob es der Hochstuhl oder der Sportsitz ist, weil Sitz, das hat sie allerdings nicht geäußert in der Runde, als ich darüber gesprochen habe. Ich kann aber von meiner Freundin berichten, die hat eine 10 Monate alte Tochter und die ist beim Spielen im Bett aus dem Bett gefallen. Und sie hat einen solchen Schock für sich erfahren, dass sie sich mitteilen musste. Das heißt, sie hat also nicht nur mich angesprochen, hat gesagt, Kim, mir ist was ganz Unangenehmes passiert, die Frieda ist mir aus dem Bett gefallen, sondern hat das auch in ihrer PKIP-Gruppe erzählt. Und da hat sie tatsächlich einen richtigen Shitstorm bekommen. Von wegen, wie konnte dir das passieren? Es gibt super viele Abgrenzungen fürs Bett. Du musst dann Stillkissen hinlegen. Das kann doch nicht sein. Das Bett ist 1,80. Wie ist es möglich, dass sie da rausfällt? Und das kann doch nicht sein, dass du nur eine Sekunde nicht geguckt hast. Warst du nicht im Raum? Und da hat sie ganz lange dran zu knacken gehabt, damit umzugehen, dass jemand oder dass einige ihr so eine Reaktion entgegengespielt haben. Und wie gesagt, zum Glück mir noch nicht passiert, aber ich glaube, da müsste ich mir auch ein dickeres Fell aneignen, denn ich wüsste, zu meiner jetzigen emotionalen Situation würde mich das noch ganz schön mitnehmen und mich total persönlich treffen. Das hat vielleicht was von Versagen oder es hat vielleicht was von nicht gut genug sein, wenn einem so etwas widerfährt, obwohl man ja wirklich, und das glaube ich, spricht jeder Mutter aus dem Herzen, jeden Tag sein Bestes versucht zu geben.
Warum glaubst du, ist das so, dass man Kritik sofort hier schneller annimmt, wenn es ums eigene Kind geht, warum man da so sensibel ist und auch so empfänglich für schlechte Gefühle, die man sich dann selber nochmal macht, dass man sich quasi im Kopf dann selber fertig macht oder Gedanken macht, Mensch, habe ich was nicht richtig gemacht? Warum glaubst du, ist das so? Ich wüsste jetzt kein Beispiel, dass es bei einem irgendeinem anderen Thema auch so ist wie beim eigenen Kind.
Gesellschaftlicher Druck, funktionieren müssen, ein bestimmtes Rollen- und Beziehungsbild von Menschen geprägt wahrscheinlich über die ganzen Jahre. Deswegen auch wahrscheinlich diese gut gemeinten Ratschläge immer. Vor allen Dingen empfinde ich das, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Nicole, bei älteren Menschen so Situationen im Supermarkt. Matteo schreit wie am Spieß. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht, Matteo, dass du hier so rumschreist. Bitte ein bisschen leiser. Du kannst dich gerne beschweren, aber nicht in einer Sirenenlautstärke. Und eine Frau von hinten kommt an mir vorbei und sagt, naja, vielleicht hat er gerade irgendwas. Ja, mit Sicherheit hat er irgendwas. Deswegen wird er nicht so schreien. Und trotzdem können wir uns doch darüber unterhalten, dass ich nicht möchte, dass er so laut ist. Und ich habe trotzdem empfunden, dass ein Schamgefühl in mir aufsteigt, dass jemand anderes mich jetzt ermahnt, dass mein Kind schreit. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was es schwierig macht. Man möchte gefallen, man möchte anderen Menschen gefallen. Und ein Kind ist immer das Abbild seiner Eltern. Und dann, wenn ein Kind nicht gehorcht oder vielleicht ein Kind nicht sich so verhält, wie es angemessen scheint, wer auch immer das angemessen festsetzt, ist es ein Abbild von den Eltern und es könnte das Gefühl vermitteln, guck mal, die kriegen es irgendwie gar nicht richtig hin. Hast du gesehen, wie der sich verhält? Das ist, also nee, das kannst du doch nicht ernsthaft machen. Ob die überhaupt in der Lage sind, ein Kind großzuziehen? Ich glaube, ganz viel ist es dieses gesellschaftliche Sein und dieses Erfüllen von Erwartungen, die unbewusst an einen gerichtet werden.
Was würdest du dir da anders wünschen oder wie sollten Leute reagieren? Sollten die einfach gar nicht reagieren?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass sie gar nicht reagieren, weil es hat ja auch keinen Mehrwert, wenn sie reagieren. Also die Situation, dass die Dame zu mir gesagt hat, er hat irgendwas, naja, dass er was hat, ist offensichtlich. Und trotzdem kann sie mir natürlich auch nicht sagen, was er hat, denn sie weiß es auch nicht. Ja? Oder vielleicht auch ein einfaches, kann ich Ihnen helfen? Würde vielleicht auch in manchen Situationen funktionieren. Wenn einem als Mama, ihr kennt das alle, ihr seid vollgepackt mit Spucktuch, mit Flasche, mit Rucksack, mit Windelzeug, mit Spielzeug, mit allem, wenn ihr unterwegs seid und es fällt was runter, dann wäre es vielleicht einfach super, wenn mal jemand sagen würde, kann ich Ihnen helfen, kann ich dir helfen, ne? Soll ich mal eben was aufheben oder kann ich 3 Meter das Kind mitnehmen oder natürlich im übertragenen Sinne, niemand soll mein Kind mitnehmen, aber einfach Hilfe anbieten und nicht kritisieren oder einfach gar nichts sagen, glaube ich, wäre für mich am hilfreichsten.
Was sind jetzt aktuell so für dich so kleine Inseln, wo du dich wieder ein bisschen wie die alte Kim fühlst, wo du merkst, ach, da kommt wieder altes Leben zurück? Oder ist das die Perspektive, es wird ein komplett neues Leben bleiben?
Die Frage finde ich unglaublich spannend, weil ich immer noch so ein bisschen auf der Suche nach diesem Muttergefühl bin. Jeder, der schon Mutter ist, verrät dir im Vorfeld, das ist eine Liebe, die du so noch nie gespürt hast. Es ist eine Verantwortung, die du so noch nie gespürt hast. Es ist eine Verbundenheit, die du so noch nie gespürt hast. Und du hast ein unglaubliches Muttergefühl. Und ich stelle mir 6 Monate nach Geburt immer noch die Frage, was ist dieses Muttergefühl? Ich empfinde eine unglaubliche Liebe für dieses Kind. Ich empfinde eine unglaubliche Verantwortung für dieses Kind. Und gerade wenn es dem Kind nicht gut geht, zerreißt es mich innerlich. Und trotzdem geht mir das in vielen Dingen auch so mit meinem Partner. Mein Partner liebe ich auch und ich habe auch ein Verantwortungsgefühl ihm gegenüber und auch eine Verbundenheit und auch eine Emotionalität, wenn es ihm schlecht geht. Ich frage mich, was ist das Besondere, was bei Mutter und Kind nochmal dazukommt? Und dieses Gefühl versuche ich gerade noch für mich zu definieren und dementsprechend sind meine Inseln, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, Zeiten, die ich für mich alleine habe und dass es okay ist, dass ich in dem Moment mein Kind nicht vermisse. Dass ich einfach für mich sein kann und ob das nur auf dem Balkon Fingernägel lackieren ist, ob es einen Kaffee to go über die Rüttenscheider Straße schlendern ist oder ob es vielleicht einfach mal irgendeine Netflix-Serie auf der Couch für 20 Minuten, in dem ich es völlig okay ist, dass ich jetzt keinen Gedanken an mein Kind verschwende. Das sind meine Inseln. Und sobald das Kind nicht mehr komplett abhängig ist durch die Muttermilch, für die stillen, eröffnen sich nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil prinzipiell ist jeder Mensch, dem die Eltern maximal vertrauen, nun in der Lage, sich um das Kind zu kümmern und das Kind zu versorgen. Und dadurch geben sich unglaublich neue Freiräume, die man auch lernen muss zu nutzen. Also das, finde ich, ist auch nochmal eine ganz spannende Phase gewesen. Als Matteo vor 4 Wochen das erste Mal von morgens um 7 bis nachmittags um 16 Uhr bei meinen Eltern war, habe ich mich als allererstes gefragt, na, was mache ich denn heute eigentlich? Womit fülle ich mir den Tag? Und ich musste lange, lange, lange überlegen, was ich mache. Und ich habe mich dann entschieden, ich möchte gerne schlafen und dann in den Tag hineinleben. Und im Endeffekt, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe natürlich noch ein bisschen den Haushalt gemacht und ich habe noch ein bisschen rumgekramt. Aber da fiel es mir tatsächlich schwer, für mich einen Plan zu finden mit Aktivitäten, die ich jetzt mit meinem neu gewonnenen Freiraum gestalten kann.
Ich glaube, das geht ganz vielen Müttern so, dass sie sich dann, wenn sie dann mal wieder die freie Zeit haben, die sie sich die ganze Zeit ja irgendwie innerlich wünschen, nicht wissen, wie sie sie schön für sich füllen sollen, ohne Gedanken an das Baby, ohne schlechte Gedanken, und dass sie sich das auch erlauben können. Ich hatte letztens so eine Situation, da haben wir einen Kindergeburtstag gefeiert und von meiner kleinen Tochter, und viele der eingeladenen Freunde sind quasi erste Kinder. Und dann haben wir auch nur die Kinder eingeladen, nicht die Eltern dazu. Und für einige hat man gemerkt, war das schwierig. So, ups, das Kind jetzt 2 Stunden hier alleine abgeben und dann wird das dir bespaßt quasi. Na gut, was mache ich denn dann? Und dann haben wir hinterher, als die Mütter die Kinder abgeholt haben, waren auch Väter dabei, aber meistens Mütter, hat zum Beispiel eine zu mir gesagt, naja, ich habe jetzt zu Hause endlich mal unseren Kühlschrank schön ausgewischt. Da habe ich mir gedacht, schade, warum hast du den Kühlschrank ausgewischt? Warum hast du nicht irgendwas Schönes, weiß ich nicht, bist du spazieren gegangen, hast ein Eis gegessen, dich in die Sonne gelegt oder hast was geguckt, was du sonst mit Kind vielleicht nicht oder zu Hause sonst nicht gucken würdest? Also warum hast du die Quality Time dir nicht zugelassen? Warum hast du den blöden Kühlschrank sauber gemacht? Ich finde, dass sich Mütter wenig so Quality Time für sich erlauben. Ich glaube, da muss man erstmal hinkommen und es ist so wichtig und richtig, dass man dann auch einfach mal nichts tut.
Rückfrage an dich. Machst du dir einen Plan? Hast du Quality Time? Weil du bist ja jetzt schon Langzeitmama und konntest anhand von 2 Kindern dir überlegen, wie du es machst und hast auch wahrscheinlich gelernt. Wie handhabst du deine Quality Time?
Das ist tatsächlich ein Lernprozess, den ich immer noch habe, aber mittlerweile kann ich sagen, wenn ich weiß, ich habe Zeit und ich muss nichts machen, also nichts kochen, nichts aufräumen, nichts Berufliches machen, dann gönne ich mir das. Dann gönne ich mir das und es ist auch völlig okay, wenn ich 2 Stunden mit meinen Katzen auf der Couch liege und deren Bäuche kraule und mir irgendwie in den Himmel gucke, mir die Wolken angucke und mir schöne Gedanken mache, weil so Raum für Gedanken bei diesen ganzen Sachen, die man tun muss, bleibt ja wenig. Das ist tatsächlich ein Prozess und dieses Erlauben können fällt mir manchmal immer noch schwer, aber es ist schon viel, viel besser. Ich kenne diese ersten Situationen, wo das Baby abgegeben wird, wo man wirklich nicht weiß, was man machen soll. Aber das ist mir immer leichter gefallen, wenn ich dann arbeiten musste, weil dann weiß ich, der Auftrag ist klar. Aber wenn man Freizeit hatte oder das erste Mal mit meinem Mann, wo das Baby, das erste Kind irgendwie spazieren gefahren wurde von den Eltern, ich weiß, komm, wir schlafen uns jetzt einfach noch mal eine Stunde richtig aus. Und da habe ich so nach Wochen mal wieder so richtig tief diese Stunde geschlafen. Das weiß ich noch ganz genau, wie dieser Moment war. Aber das ist tatsächlich ein Prozess. Aber ich weiß ja auch aus Erfahrung, dass wenn ich die Zeit dann für mich wirklich schön nutze, dass ich mich danach voll auf die Kinder freue und dann auch eine viel ausgeglichenere Mama bin, als wenn ich jetzt hier Kühlschrank geputzt habe, Boden geputzt habe, Wäsche gemacht habe und im Prinzip Sachen gemacht habe, die mir jetzt innerlich für meine Seele gar nichts bringen.
Und auf einmal ist doch das Gefühl des Vermissens da gewesen. Man hat es zwar nicht bewusst gespürt, wenn das Kind weg war, oder ich habe es bisher noch nicht so extrem gespürt, als Matteo weg war. Und in dem Moment, wo ich ihn wieder auf dem Arm habe, habe ich gemerkt, ja, ich habe den Kleinen echt vermisst.
Aber diese Erfahrung muss man auch erstmal machen. Ich hatte bei meinem ersten Kind, hatte ich schon geplant, als ich noch schwanger war, als ich noch gar nicht wusste, wie das wird, wenn ich quasi ein kleines Kind habe, habe ich mir schon mit meinen Freundinnen nach 6 Monaten 3 Tage Urlaub auf Ibiza gebucht und habe in der Theorie gedacht, bis dahin habe ich abgestillt, ist alles kein Thema, alles easy. Und hatte aber mir in Gedanken, also gedacht, wenn das Kind mich braucht oder mein Mann nicht klarkommt mit dem Kind, dann buche ich mir lieber nochmal einen früheren Rückflug. Ich hatte also 2 Rückflüge quasi, falls es nicht klappt. Die Realität war, ich war in Ibiza, ich hatte ein paar schöne Stunden, ich konnte es gar nicht glauben, wie das war, in der Sonne mit Freundinnen, aber habe so ein Vermissen, so ein Heimweh nach meiner Tochter und nach meinem Mann gehabt, dass ich das nicht ausgehalten habe. Und ich bin früher zurückgeflogen, nach quasi 1,5 Tagen, aber den frühen Rückflug, den brauchte ich. Und ich hatte so Angst, mein Kind wiederzusehen und sagen, kennt die mich noch, trinkt die noch, also was macht die, wenn ich wieder da bin? Und für die aber war alles gut, die hatte eine schöne Zeit mit ihrem Papa, die haben das richtig schön gemacht, aber das war so voll die Erkenntnis, ich brauchte sie, sie brauchte mich nicht.
Und ich finde, es ist auch eine schöne Erkenntnis, dass du dich auf deinen Partner verlassen kannst. Das finde ich ist auch ganz wichtig. Wir Mamas müssen, glaube ich, nicht immer davon ausgehen, dass wir die Einzigen sind, die es können. Papas können es auch. Und die machen es vielleicht anders, weil sie nicht die Brust haben oder nicht die Flasche haben, die einfach von der Mama wahrscheinlich nochmal anders schmeckt als vom Papa. Aber auch die können es. Und wir müssen, glaube ich, ganz, ganz, ganz dankbar sein, jemanden zu haben, der zwar nicht Mama ist, aber der mindestens genauso gut ist und darauf vertrauen, dass das so ist. Denn Kinder genießen den Papa ganz genauso wie die Mama, nur auf eine andere Art und Weise.
Ich feiere jedes Mal innerlich, wenn ich Papas sehe, die ihr Baby in der Trage haben und alleine rumspazieren oder was erledigen. Also nicht mit der Mutter, sondern dann alleine unterwegs. Und da sehe ich immer mehr. Das hat sich in den letzten Jahren aus meiner subjektiven Sicht wirklich vermehrt. Und ich finde es toll, dass sie das machen. Es gibt schöne Tragen. Man kann das Baby auch ganz nah bei sich haben. Kann man natürlich auch im Kinderwagen machen. Aber ich finde das schön, wenn die Väter das machen. Und das ist gut. Und das ist auch gut für die Partnerschaft.
Finde ich auch. Und ich finde auch dieses Bonding, das von dem ganz viele sprechen nach der Geburt, total schön, wenn Baby und Papa oberkörperfrei aufeinander drauf liegen, beziehungsweise natürlich das Baby auf dem Vater. Das machen Marcel und Matteo heute noch, weil das einfach eine unglaubliche, schöne Zeit für die beiden zusammen sind. Das, ja, die genießen das richtig. Ich merke das richtig, wie sehr die beiden diese Zeit miteinander haben. Und das war auch tatsächlich mitunter ein Grund, dieses Genießen von Zeit, warum mein Mann sich dafür entschieden hat, ein halbes Jahr Elternzeit zu nehmen. Der wird im September Matteo übernehmen. Da haben wir noch einen Monat gemeinsam zusammen, bevor ich wieder arbeiten gehe. Und dann haben die 6 volle Monate, in denen die Papa- und Sohnzeit haben und in denen wahrscheinlich so viele schöne Dinge passieren, die nie mehr im Leben so wiederkommen. Und ich freue mich von Herzen für die beiden, dass sie das miteinander erleben.
Kim, tausend Dank, dass du so schöne Gedanken, Erfahrungen geteilt hast. Und ich glaube, da waren ganz, ganz viele Situationen dabei, die schon ganz viele Mamas auch miterlebt haben und sich vielleicht schlecht gefühlt haben. Und danke für deine Ehrlichkeit und ich wünsche dir einen sehr, sehr, sehr guten Einstieg in den Job. Das wird auch nochmal ein schönes neues Kapitel. Aber das werdet ihr gut meistern, weil ihr seid ein tolles Dreierteam. Vielleicht irgendwann mal ein Viererteam?
Ganz lieben Dank. Danke für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein durfte. Und auf die Frage, ob bald zu viert oder irgendwann mal zu viert. Ja, vielleicht. Jetzt gerade genieße ich allerdings die Dreisamkeit.
Das war Mama La Papp, der Podcast. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Und bitte, bitte vergesst nie, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen dieser Welt. Jeden Tag. Wenn ihr wollt, folgt mir auf Instagram, Mama La Papp Podcast. Ich freue mich auch über Themenvorschläge. Also, bis bald.
Das war Mama La Papp. Der Podcast von und mit Nicole Nötzel.